Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Sie hören diesmal die Episode 167.
Und im Studio begrüßen Sie an diesem 5. August Oliver Schwarz und mein Co-Host Dr. Michael Gebert, der gerade aus Paris zurück ist.
Ja, servus und bonjour, Oliver. Es ist die zweite Olympiawoche. Olympia und das bis kommenden Sonntag trifft sich da ja die sportliche, in Anführungsstrichen, Jugend der Welt in der Stadt der Liebe, aber auch ältere Kaliber. Also faszinierend fand ich zumindest auch die 61-jährige Tischtennisspielerin aus China.
Oh ja, und los ging es ja mit eher regnerischem Wetter. Heute jedoch können sich Sportler und Besucher auf sonnige 29 Grad freuen. Schön sommerlich, aber natürlich keine Gluthitze wie im restlichen Südeuropa.
Ja, Gluthitze, Affenhitze, Mordshitze, Höllenhitze, ja, die Medien-Headlines überschlagen sich und die Wetterfrösche haben bereits etliche Schweißperlen auf der Stirn.
Athen 37 Grad und es wird nicht kälter. Immer mehr Länder schlagen Alarm. Die Hitze gefährdet Mensch und Tier, das Wasser ist äußerst knapp und es herrscht mal wieder akute Waldbrandgefahr.
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade möglicherweise im Süden in dem Urlaub verweilen, zum Beispiel Griechenland, Italien, Spanien, bekommen das, glaube ich, hautnah mit. Der August ist ja immer schon, ja in Deutschland zumindest, der top beliebte Reisemonat.
Ich glaube, da muss man auch so von Empfinden ein wenig differenzieren. Wir hatten dieselben Headlines zu Hitzewellen auch in den letzten Jahren. Ich habe mal für ein paar Einspieler recherchiert und dachte, Mensch, das sind ja tolle O-Töne hier für unsere Affenhitze. Und dann waren die Beiträge vom vorletzten Jahr. Also das gehört zum Sommer dazu. Touristen allerdings, die diese Temperaturen nicht gewohnt sind, die bringen sich meist selbst in Gefahr durch ihre Aktivitäten. Und allein in Griechenland hat es ja leider in den letzten Wochen gleich mehrere Tote gegeben, die auf Inseln in der prallen Sonne dann tagsüber gewandert sind zum Beispiel und das einfach unterschätzt haben. Die Alarmrufe der örtlichen Behörden dagegen betreffen vor allem die zum Teil extreme Wasserknappheit und natürlich die Brandgefahr. Zwei Herausforderungen, die vor allem die Einheimischen betreffen. Denn bevor in Touristenhotels das Wasser endgültig abgedreht wird, greifen natürlich erst einmal Verbote, zum Beispiel für das Bewässern des eigenen Gartens.
Ja, also man kennt das ja auch jetzt nicht nur aus Europa. Ich weiß noch, als ich in den USA gearbeitet habe, ganz am Anfang meiner Karriere, da war es auch schon so, ob das jetzt an der Ost-Westküste, aber natürlich auch Las Vegas, das sind einfach Orte, die gerade, wenn es um sehr trockene Hitze geht, sofort sagen, Bewässerung des Gartens ist erstmal wirklich tabu und dann auch bereits schon damals mit horrenden Strafen versehen. Aber neben dem ist das Thema Waldbrände ja auch keine Ausnahme. Oft verursacht diese Waldbrände, kennen wir auch in Deutschland, by the way, durch Nachlässigkeit, teilweise durch Brandstiftung, also echten Vorsatz. Und besonders tragisch war vor wenigen Wochen ein Fall aus Griechenland, bei dem die wunderschöne Felseninsel Hydra im Saronischen Golf getroffen wurde. Und zwar dabei die Besatzung und Gäste einer Luxusjacht eine entscheidende Rolle gespielt haben und unter Verdacht gegangen sind.
Der Fall ist in der Tat traurig. Ich kenne die Insel Hydra sehr gut und habe das daher eng verfolgt. In griechischen Medien war zu spüren, dass sehr viel Ärger herrscht. Zum einen über Superreiche, die rücksichtslos mit Natur und Ressourcen umgehen, über ausländische Gäste, die ja vorhandenen Probleme dann noch verstärken und vor allen Dingen über Behörden, die sich in Kompetenzstreitigkeiten verheddern. Und natürlich ist Entsetzen da über die Zerstörung des wirklich einzigen kleinen Waldes auf der geschichtsträchtigen Insel.
Ja, es ist schockierend. Also man kann das auch natürlich nochmal nachverfolgen. Diese Insel ist ja per se jetzt nicht unbedingt, wie du sagst, massiv bewaldet, sondern eigentlich gar nicht bewaldet. Aber gut, dann lass uns doch mal ein wenig näher den Fall beleuchten und was dazu bisher bekannt ist. Es ist ja auch teilweise ein Mysterium, was sich darum verschlingt. So richtig 100% klar, was man aus der Presse lesen kann, ist nichts. Denn außer dem Fakt, dass der Wald zerstört ist, herrschen ja ansonsten doch immer wieder, egal welche Medien man sich anschaut, international, amerikanisch, englisch, aber auch griechische Medien, widersprüchliche Informationen, die aber damit auch viel über diesen latenten Problemkomplex in Griechenland und auch Südeuropa aussagen.
Einverstanden, Michael, so machen wir das nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 167. Unser Thema heute ist die extreme Hitze in Südeuropa. Es ist heiße Luft aus Afrika, die Ländern wie Griechenland, Italien oder Spanien zusetzt. Und das große Problem sind nicht allein die hohen Temperaturen, die ja nicht unbedingt so ungewöhnlich sind, sondern dass diese Hitze nun schon sehr, sehr lange anhält. Extreme Wasserknappheit und nochmals erhöhte Brandgefahren sind die Folge.
Ja, und beides Themen, die naturgemäß zu heftigen Debatten auch vor Ort führen, aber von denen dann die Touristen, die ja da für 1, 2 oder maximal 3 Wochen mal einfliegen, selten etwas mitbekommen. Da geht es ja eher dann darum, um Gottes Willen, das Wasser oder der Caipirinha ist aus. Aber die Gesetze gegen Wasserverschwendung, gegen rücksichtslosen Umgang mit Natur und Ressourcen und natürlich vor allem gegen Brandstiftung werden immer schärfer vor Ort. Und mit Recht die Kritik an dann auch überforderten Behörden und Kompetenzstreitigkeiten wird auch regelmäßig immer lauter.
Auch im Fall eines von Menschen verursachten Waldbrandes auf der erwähnten malerischen Felseninsel Hydra im Saronischen Golf, in dessen Mittelpunkt eine gecharterte Luxusjacht mit einer immerhin 15-köpfigen Besatzung und deren Gäste, kasachische Superreiche, stehen und Behörden, die aus Sicht vieler griechischer Bürger auch in diesem Fall nicht schnell genug gehandelt haben.
Ja, wenn das nicht wirklich so tragisch wäre, dann klingt das schon fast, als wenn du mir da sozusagen den Inhalt des nächsten Krimis oder möglicherweise die Einleitung für einen neuen James Bond gerade vorliest. Aber es ist definitiv spannend. Es ist tragisch, wie gesagt, aber es zeigt sehr viel auf. Und ich glaube, du hast dich da ganz gut eingearbeitet. Magst du uns und die Hörer da mal abholen und ein bisschen in diesen Fall einführen?
Sehr, sehr gerne. Hören wir erst einmal rein, wie das in einem der ersten Breaking News Beiträge im griechischen Fernsehen klang.
Ο καπετάνιος και τα 12 μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν χθες για πρόκληση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μπίστη στην Ίδρα πέρασαν το μεσημέρι το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου στον Πειραιά. Ομοιόμορφα ντυμένοι, φορώντας στολή, γυαλιά ηλίου, λευκά καπέλα και μάσκες.
Bis heute sind die Meldungen zum Tathergang und den Beteiligten sehr, sehr widersprüchlich. Ich versuche also mal, das Ganze möglichst faktenbasiert zusammenzufassen. Erst einmal zu Hydra. Die Felseninsel Hydra, die liegt im Saronischen Golf, ungefähr 65 Kilometer von Athen entfernt, und die Insel ist sehr pittoresk. Berühmt wurde die Insel auch während der griechischen Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts durch eine Seeschlacht gegen die Türken. In den 50er und 60er Jahren war Hydra in der Künstlerszene sehr beliebt. Es wurden sogar Hollywood-Filme dort gedreht, und bis heute kommen Individualtouristen aus der ganzen Welt auf die autofreie Insel. Ich war da auch schon häufiger und es ist immer ein Besuch wert. Meist kommt man mit einem Tragflügelboot oder einer Fähre aus Piräus. Beliebt ist Hydra aber natürlich auch als Stopp für die ganzen Segler, für Yachten und sogar Großsegler und Kreuzfahrtschiffe legen sich gerne einmal vor Hydra auf Anker. So auch im Juni die riesenlange Persephone, die man mit dem notwendigen Kleingeld mieten kann. Natürlich nur mit Besatzung. Und diese Besatzung, der Kapitän, stehen nun unter Anklage, ebenso die Gäste mit dem nötigen Kleingeld, eine Gruppe um den reichsten Mann Kasachstans. Die meisten Medien sprechen von einer 13-köpfigen Besatzung, manchmal auch von 15 Mann. Bei der Gästegruppe schwanken die Angaben zwischen 8 Erwachsenen und 2 Kindern bis hin zu 17 Menschen. Auch irgendwie skurril, dass selbst diese Angaben so widersprüchlich sind. Naja, und der Freitagabend im Juni war der Abschiedsabend. An Bord gab es eine fröhliche Party. Später brannte dann der einzige Pinienwald der Insel und Auslöser sollen, und auch da differieren die Aussagen der Behörden, der Zeugen, der Medien und der Angeklagten, entweder Feuerwerkskörper oder Leuchtraketen gewesen sein. Diese werden den Partypeoplen an Bord der Persephone zugeschrieben. Bis heute strittig ist aber, ob die Multimillionäre selber oder die Crew die Raketen abgeschossen haben, ob von Bord oder von einem Strand und ob die Yacht dann wirklich fluchtartig in Richtung Athen aufgebrochen ist oder doch eher planmäßig, weil ja am nächsten Tag der Rückflug der Touristen anstand. Es gibt Berichte, dass die Verursacher noch vergeblich versucht hätten, den Brand selber zu löschen und dann aber hektisch geflüchtet wären. Es gab diverse Hinweise von vorbeifahrenden Booten. Wer aber jetzt die Behörden und die Feuerwehr zuerst informiert hat, ist immer noch ein wenig unklar. Auch da differieren die Aussagen. Aber alle Zeugen verorten doch die Menschen auf der Persephone irgendwie als die Verursacher. Da der Wald sehr unzugänglich ist, konnte der Brand auch nicht einfach von der lokalen Feuerwehr gelöscht werden, sondern es brauchte sogar ein Löschflugzeug, und das dauert, weil die sind ja sowieso ständig im Dauereinsatz im Sommer. Die Megayacht ist auch dann nicht auf dem schnellsten Weg nach Athen gefahren. Diese 65 Kilometer oder entsprechend Seemeilen, die lassen sich halt für so ein Powerboot recht schnell zurücklegen, sondern die Yacht ist erst am Samstagnachmittag in einem speziellen Yachthafen eingetroffen, kurz vor dem geplanten Rückflug der kasachischen Touristen. Die Behörden standen schon bereit, beschlagnahmten das Schiff und verhafteten die Besatzung. Den Kasachen wurde aber die Ausreise erlaubt. Und das macht viele Menschen wütend, da hier schnell so ein Promi-Bonus für Superreiche oder vielleicht sogar einen Diplomatenstatus vermutet wurde. Mittlerweile gibt es Anklagen. 2 Besatzungsmitglieder, darunter der Kapitän, sind auch noch in Haft. Alle 13 weiteren Besatzungsmitglieder sind ebenfalls angeklagt, aber derzeit mit Auflagen wieder auf freiem Fuß, und alle bestreiten ein Fehlverhalten. Ob es auch Anklagen in Abwesenheit gegen alle oder Teile der kasachischen Touristengruppe gibt, ist wiederum strittig. Gleich mehrere Staatsanwaltschaften, verschiedene Behörden und verschiedene Politiker treffen da völlig unterschiedliche Aussagen. Hydras Bürgermeister Georgos Koukoudakis ist zu Recht empört. In Athen wiederum werden aber umgekehrt Vorwürfe gegen lokale Behörden der Galatas-Region laut, zu denen auch Hydra gehört. Völlig unklar ist nämlich, was an Bord der Persephone in den Stunden zwischen dem Brand und der hastigen Abreise und dem ja deutlich späteren Erreichen von Athen passiert ist. Vermutlich wurde hektisch telefoniert und gefunkt, und angeblich soll es sogar schon Vernehmungen an Bord gegeben haben, ohne jedoch die Staatsanwaltschaft in Athen zu informieren. Jeder zeigt da wieder auf jeden. Und natürlich eignet sich der Fall prima für Symbolik, denn eine Gruppe ausländischer Superreicher auf einer für viel Geld gemieteten Megayacht, die sich vermeintlich rücksichtslos verhalten und sogar zu Brandstiftern werden, das steht für viele Debatten in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern. Gegenüber der BBC hat sich dann Anfang Juli auch der kasachische Multimillionär Danya Abulgazin geäußert, der die Persephone gemietet hatte. Er bestreitet jedes Fehlverhalten und auch Vorwürfe oder gar Anklagen seitens griechischer Strafverfolger. Abulgazin sagt, er sei überrascht über die Medienberichte und die Vorwürfe. Auch bestreitet er, dass seine Reisegruppe die Crew ermuntert oder gedrängt hätte, ein Feuerwerk zu veranstalten. Sehr pathetisch sagt er den griechischen Behörden, vollste Kooperation bei aber ihren Ermittlungen zu. Und das wiederum sorgt natürlich in Griechenland für große Verärgerung und immer mehr Kritik an dem Kompetenzgerangel und den sehr widersprüchlichen Angaben. Fakt ist, der Wald ist zerstört. Fakt ist, dass es Foto- und Videoaufnahmen von einem Feuerwerk oder sowas ähnlichem wie einem Feuerwerk rund um die Yacht gibt. Und es gibt auch jede Menge Zeugenaussagen von besorgten Besatzungen anderer vorbeifahrender Schiffe. Alles andere ist aber nebulös und es kursieren jede Menge Gerüchte. Die Gesetze rund um die Haftung von Mietcrews auf solchen Megayachten, die wurden übrigens erst zu Jahresbeginn nochmal erneut verschärft. Andererseits ist das natürlich ein irrsinnig wichtiges Geschäft und viele einflussreiche Menschen in Griechenland, ja, die lieben selber ihre Millionenjachten. Die Facetten der Debatte rund um die Brandtragödie in Hydra spiegeln also auch ein wenig die gesellschaftlichen Konflikte wider und befeuern so den latenten Verdacht, dass mit Geld und Einfluss vieles möglich ist, das ansonsten offiziell streng verboten ist. Vielleicht sogar eine Sondergenehmigung für ein Feuerwerk mitten in einer Hitzeperiode, wo schon ein Funken zur Katastrophe genügt. Es bleibt in jedem Fall spannend, wie der Fall weitergeht und ob sich neben der Crew dann auch noch weitere Menschen verantworten müssen.
Ja, Oliver, das ist natürlich wieder ein Rundumschlag von dir, wie wir es gewohnt sind. Und es ist auch gut so, denn die ganze Geschichte wird noch komplexer, wenn man sich mal anschaut, wem denn eigentlich diese 55 Meter Superjacht gehört. Und die gehört wirklich jetzt auch noch einem Griechen. Und zwar dem Magnaten und Milliardär Evangelos Mariakis. Und der ist nicht nur in der Schiffsindustrie unterwegs, sondern auch der Eigentümer des Fußballclubs Olympiakos FC. Sprich, man kann sich da wirklich zumindest gedanklich mal vorstellen, dass diese Person natürlich auch in Griechenland politischen, aber auch wirtschaftlichen Einfluss hat und bestimmt auch gefestigt in der Gesellschaft dasteht. Und das ist in der Komplexität der Betrachtung natürlich nochmal in der Erwägung definitiv ein Einfluss. Du hast es ja erwähnt, vielleicht gibt es oder gab es ja so eine Art Sondergenehmigung. Davon ist zwar nichts zu lesen, aber das kann ja alles sein. Also da spielt natürlich auch Historie, Familie, Geld, Einfluss sehr, sehr große Rollen. Und nicht nur dort, sondern diese ganze Thematik, die wir haben zum Thema Waldbrände, hat ja mehrere Gründe. Der eine ist natürlich, wie du gesagt hast, ja, Mangel an Wasserflugzeugen. Da könnte man auch mal überlegen, wenn viele südeuropäische Länder eben nicht genug Wasserflugzeuge haben, um diese größeren Brände effizient zu bekämpfen, dann ist das ja ein Problem, was nicht seit gestern besteht. Das ist so ähnlich wie bei uns mit der Hochwassergeschichte, nur eben genau 180 Grad umgekehrt. Warum kann man denn diese Flugzeuge nicht dann auch bereits präventiv deutlich in größeren Umfang ordern, bereitstellen und eben auch gerade in schwer zugänglichen Gebieten immer auch bereits schnell für die Einsätze dort auch mit großen Mengen Wassern, in dem Fall mehr Wasser, auch befüllen und sofort einsetzbar machen. Also oft auch sind die vorhandenen Flugzeuge alt, sehr alt, umgerüstet und benötigen regelmäßig Wartung. Und ich hatte in Vorbereitung auf die Episode mal eine Statistik gesehen, wo dann ganz offensichtlich hochstolz berichtet wurde über eine große Anzahl von Wasserflugzeugen und dann hat der Journalist nachgefragt, und wie viele von denen können fliegen, und leider waren es dann auch nur knapp 60%, sprich 40% standen dort rum und mussten irgendwo repariert werden. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Das zweite sind die vielen Bauprojekte, die oft auch illegal sind. Das ist nicht nur in Griechenland, das ist in Spanien, teilweise in Italien so. Das sind natürlich Bauflächen, die dort geschaffen wurden, die gerade für die Bepflanzung sehr, sehr wichtig ist und die dann eben zu einer entsprechenden Rodung, Umwidmung genutzt wird. Und da nachträglich das aufzudecken, die Beweisführung von Brandstiftung hinzuführen, ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade weil ja in dem Moment, wo das Feuer brennt, dieses Feuer immer chaotische Bedingungen zulässt. Da ist Wind da ein Einflussfaktor, aber auch natürlich das Terrain. Insofern ist das enorm schwierig. Aber Fakt ist, es gibt sehr viele Schwarzbauten, vielleicht nicht unbedingt auf Hydra, aber die Gefahr ist ja allgegenwärtig. Und wir haben es natürlich auch mit veränderten Regenmustern, mit überarbeiteten Prognoseanalyse, Stichwort AI, zu tun und mit Extremwetterlagen. Also der Klimawandel, ob jetzt menschengemacht oder nicht, de facto der Klimawandel, der sich in den letzten Jahrzehnten hier immer wieder auch zeigt, führt zu häufigeren und intensiveren Hitzewellen. Und die Bedingung dafür sind natürlich dann auch die Vegetation, die deutlich schneller austrocknet und diese Erhöhung der Entflammbarkeit auch gewährleistet. Und Wissenschaftler, die gerade in diesem Prognoseverfahren arbeiten, warnen auch, dass ohne die signifikante Reduktion dieser massiven Baumaßnahmen, aber auch in Verrodung und letztendlich ja die Umwandlung von möglicherweise noch Bestandsflächen mit Bewaldung um zu anderen Nutzflächen die Häufigkeit und Intensität solcher Extremereignisse weiter befeuern wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch zulassen wird. Du hast es angesprochen, was sind jetzt die Präventionen, mögliche Lösungsansätze, die dann teilweise von den Regionen, aber auch teilweise von der Bundespolitik der jeweiligen Länder auch schon zumindest versucht werden, umzusetzen. Das ist einmal verbesserte Ausrüstung. Also man kann es kaum glauben, dass natürlich, ob jetzt die verbesserten oder modernen Löschflugzeuge sind oder Hubschrauber, auch Feuerwehrleute natürlich Ausbildung brauchen, aber auch Ausrüstung brauchen, die oft auch vor Ort nicht gegeben ist. Da hängt dann immer noch teilweise die Löschkanne mit Wasser zu befüllen aus den 30er Jahren, und das ist natürlich deutlich zu wenig. Dann faktisch strengere Gesetze und natürlich auch höhere Strafen. Das ist in dem Fall, ob das jetzt die härteren Strafen sind für Brandstiftung, aber auch strengeren Kontrollen. Da gibt es immer Leute, die widersetzen sich dem, aber es ist zumindest mal ein präventiver, abschreckender Apparatus, der dort möglicherweise auch dagegen wirken können. Aber Punkt auch nachhaltige Landwirtschaft. Denn diese Landnutzung, die wir haben bislang, ist natürlich geprägt aus der Vergangenheit. Da ist im Moment sukzessive auch ein Umdenken zu sehen, aber natürlich viel zu wenig. Darum geht es hier, die Landwirtschaft und Forstwirtschaft eben so zu strukturieren nach neuesten Erkenntnissen, dass sie auch valide hier ganz konkret gegen mögliche Brandgefahren sich ein bisschen mehr zur Wehr setzen kann, aber präventiv auch möglicherweise es gar nicht zu so einem akuten, superschnellen Flächenbrand kommen kann. Also man sieht schon, das Ganze ist in der Gesamtheit mal wieder ein Thema. Da könnte man wahrscheinlich ewig drüber reden. Es gibt bestimmt auch Maßnahmen in den verschiedensten Ländern. Aber auch hier ist Koordination gefragt, gerade ob das jetzt die südlichen Mittelmeerländer sind, aber natürlich alle betroffenen Länder, hier den Austausch an Erfahrungen voranzutreiben und auch die Umsetzung so schnell wie möglich voranzutreiben. Und in unserem ganz speziellen Fall heute mit dem Schiff, mit dem Charterschiff, ist wirklich an Spannung nicht zu überbieten, die Komplexität der Lage. Und ich glaube, was man auf keinen Fall machen sollte, ist jetzt wieder mit dem Finger irgendwie hinzuzeigen, ja, hier Geld kann sich alles leisten. Das kann natürlich auch, hatten wir in Deutschland auch schon, der Trottel sein, der seine Zigarette einfach im Wald wegschnipst. Das ist, alles ist möglich. Ich glaube, wichtig ist einfach die Aufmerksamkeit genau für dieses Thema auch medial zu erhöhen durch Aufklärung und dann an das Bewusstsein zu appellieren und dann auch zu sagen, ich sehe das ein und das funktioniert natürlich jetzt gerade mit den Bedingungen nicht, dass wir hier irgendein Feuerwerk, ein Lagerfeuer oder sonst irgendwas machen. Aber du weißt ja selber, die Dummheit stirbt zum Schluss. Es wird immer Personen geben, die sich dem widersetzen. In dem Fall bleibt die Hoffnung, dass gerade diese Maßnahmen dann auch sukzessive greifen und zumindest die Anzahl dieser menschengemachten, brandstiftungsrelevanten Vorkommnisse gesenkt werden.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Noch eine Woche schauen wir sportlich nach Paris. Und ich erinnere mich auch gerne an die Olympiade in Athen, Michael. Die fand 2004 statt, also genau vor 20 Jahren. Und das war ein tolles Erlebnis und ein toller Sommer für Griechenland. Genießen Sie die Sommertage, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtles und Tiny Talks wieder mit dabei. Dann haben wir wieder ein Thema rund um die künstliche Intelligenz.
So machen wir es. Genießen Sie die Woche und immer aufpassen beim Thema Waldbrand.
Turtlezone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.